So, das waren drei Etappen aus der Erziehung im Elternhaus, die ja eine Vorbereitung ist, auch sein will, auf das erste praktische Feld der Bewährung in der Konkurrenz, die Schule. Die Schule, mein letztes Kapitelchen, ist die erste Bewährungsprobe und die Eltern haben die wesentlichen Voraussetzungen für die Beschulung dadurch hergestellt, dass die Kinder im Regelfall die Körperfunktionen im Griff haben, die Sprache elementar beherrschen und nach dem Bus fragen können. Die wissen, dass man einer Autorität Gehorsam schuldet und sie kennen in etwa den Unterschied von mein und dein oder mühen sich zumindest. Und jetzt beginnt die Schule mit ihrer schulischen Erziehung, die nicht einfach mehr vom selben wie zuvor ist, an Bildung oder Körperertüchtigung. Die Schule ist nicht mehr von diesem Erziehungsprogramm des Elternhauses, sondern in einer Hinsicht etwas grundsätzlich anderes und Neues. Die schulische Bildung betreibt eine Selektion, die über den Lebensweg entscheidet und die amtlichen Charakter hat. Die jetzt vorgenommenen Vermittlungen von Bildung, Wissen und das Festhalten der Erfolge, das stellt Weichen fürs Leben, das ist amtlich. Ist insofern also keine Angelegenheit, dieser Fortgang der Erziehung, den man einfach den Eltern anheimstellen könnte. Denn so weit reicht die Liebe der Eltern wahrscheinlich nicht, dass man den eigenen Zögling auf eine Putzstelle als Karriere schickt. Das muss schon durch amtliche Zertifikate, durch einen Ausleseprozess gültig und unwiderruflich gemacht werden. Das macht die Schule. Und die Kleinen, die in meinem Kapitelchen über das Wissen so neugierige Knöpfe waren, dass sie Warum-Fragen ohne Ende gestellt haben, die verlieren bald in der Schule ihre Wissbegier. Das liegt nicht daran, dass Lernen sowas Unangenehmes ist, sondern das liegt daran, dass das schulische Lernen den Kindern einiges austreibt von ihrer Wissbegier. Denn immerhin, dass da Selektion vorgenommen wird, das hat zu seiner Grundlage, zu seinem Instrument, dass das Lernen in der Schule unter einem Zeitdiktat passiert. Die Vorgabe da ist, alle müssen in derselben Zeit dasselbe Stoffpensum erwerben. Schon dieser banale Umstand oder banal klingende Umstand sorgt dafür, dass Wissensunterschiede hergestellt werden. Das steht ja der Bruchrechnung nicht auf die Stirn geschrieben, dass man das in 3 Monaten kapiert hat. Es gibt Menschen, die haben unterschiedliche Schwierigkeiten beim Stoff, auch unterschiedliche Voraussetzungen. Leute, die aus einfachem Elternhaus kommen, die verfügen noch gar nicht über Kenntnisse des Alphabets oder der Zahlen, wie die Kinder, die aus gebildeten Elternhäusern kommen. Das ist doch klar. Lernen unter dem Diktat der Zeit produziert abgestuft Wissensunterschiede bei den Kindern und die sind in der Schule tatsächlich bezwecktes Ergebnis, was man an der Notengebung ablesen kann. Noten wollen nämlich Wissenslücken entdecken, nicht um sie zu beheben, sondern um sie zu sanktionieren. Schlechte Noten, wo sie sich akkumulieren, sorgen dafür, dass man erst aus der Klasse rausfliegt und eine Ehrenrunde dreht, häuft sich auch das, die Anstalt verlässt und in den unteren Stufen der Bildungshierarchie stecken bleibt. Da wird das herbeigeführt, was ich am Anfang in meinem Satz ausdrücken wollte. Selektion, die sich daran ablesen lässt, dass die, die Wissen eigentlich am nötigsten hätten, am weitestgehenden davon ausgeschlossen werden. Insofern ist klar, dass Lernwille wie Lernunwille oder Lernunlust das Ergebnis dieser Art von schulischem Unterricht sind. Wille bleibt vorhanden, weil Erfolgschancen am Zeugnis hängen. Und Unwille stellt sich in dem Maße ein, wie sich zeigt, die Noten sind die Erpressung zu einem Interesse, dessen Erfolg gar nicht eintreten soll, jedenfalls nicht für alle. Da stecken dann Leute fest in einer Schule und sagen sich, was soll's, in einer Restschule ist das Lernen sowieso für die Katz und zu nichts gut. Eltern stellen sich so dazu, dass das, was die Schule an ihrem Kind anrichtet, eigentlich nur zwei Sorten falscher Kritik gebiert. Entweder sie stellen sich auf den Standpunkt, an ihrem Kind Faulheit zu kritisieren als Grund für schlechte Leistungen, oder sie üben Kritik an der Schule mit dem Argument zu große Klassen, zu wenig Lehrer. Jedenfalls eine Kritik an der ersten großen Welt der Konkurrenz, für die sie erzogen haben, kommt nie zustande. Dass nämlich hier eine Auslese betrieben wird, die in dieser Gesellschaft etwas Zweckmäßiges hat, weil sie Vorsortierung des Menschenmaterials für ihre Ausnutzung ist. Der einzige Gedanke, auf den sie kommen, ist, das eigene Kind vor dem Aussieben zu bewahren, und dafür nehmen sie sogar noch Überstunden in Kauf, was man daran sieht, dass die Nachhilfeinstitute aufblühen, wenn Hartz-IV-Empfänger mehr werden. Damit komme ich mal zu einem Fazit, was die Leistung der Erziehung zusammenfassen soll. Was leistet denn die Erziehung im Kapitalismus? Vielleicht auch gemessen an den großgesteckten Vorhaben der Eltern, die sich ja vorgenommen haben, ihren Zögling so zu formen, dass er Lebenstauglichkeit erwirbt und Erfolg im Leben hat und dabei Anstand wahrt. Was leistet die Erziehung? Ja, praktische und geistige Zurichtung des Nachwuchses für die Konkurrenz, sowas findet statt. Dosierte Wissenselemente, Fertigkeiten und Einstellungen werden weitergegeben. Ja, das macht die Erziehung. Aber was entscheidet sich daran über den Lebensweg der Kinder? Da muss man sagen, materiell sehr wenig. Da ist ein Rüstzeug, ein Mittel für die Konkurrenz mitgegeben. Eine Erfolgsgarantie überhaupt nicht. Täglich finden Massenentlassungen statt. Nokia in Bochum sperrt von heute auf morgen zu. 2000 Leute stehen auf der Straße, obwohl die genauso viel wissen wie gestern. Obwohl sich an den guten Ratschlägen ihres Elternhauses nichts geändert hat. Leute, die auf der Universität waren und IT-Fachmann geworden sind, die sind heute nicht IT-Ingenieur, sondern Taxifahrer, einfach deswegen, weil SAP nach Indien geht. Der materielle Erfolg, von dem man meinte, der ist mit einer gediegenen Erziehung zu haben, blamiert sich daran, dass das Kapital mit seinen Ansprüchen in Sachen Bedarf darüber befindet, ob und wie viele Menschen zu welchen Konditionen in Dienst genommen werden und welche und wie viele nicht. Das geistige Rüstzeug, das die Erziehung mitgegeben hat, ja, das mag solche Niederlagen überdauern. Das gibt es, dass jetzt auch noch die Ausgeschmierten sagen, ja, sowas kommt nur deswegen zustande wie der Fall Nokia und meine Entlassung, weil das Missmanagement grassiert. Die haben gelernt, dass sie sich Niederlagen nur aus Versagen und Pflichtverletzungen des Systems, nie aus dem Zweck des Systems zurechtlegen. Solche falschen Urteile erfüllen auch nicht das, was Erzieher meinen, dass sie damit leisten, nämlich sowas wie eine Determinante im Kind zu verankern. Keines dieser falschen Urteile, dass Erzieher ihren Kindern mit auf den Weg geben, kommt ohne Wille und Bewusstsein eines Nachwachsenden zustande. Die Vorgaben, die man im Elternhaus mitbekommen hat, die muss man sich immerhin auch noch zu eigen machen. Und das, was Erzieher sich vorgenommen haben, ist und bleibt ein Ideal, das in der Praxis nicht zu haben ist. Sowas wie die Determination der geistigen Verfassung ihrer Leute. Das meinen die, wenn sie sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder Erziehung hat mich geprägt, sagen manche Leute. Es gibt diesen Seufzer umgekehrt von kritischen Menschen, die meinen, ich kann aus meiner Haut nicht raus. Das stimmt nicht. Auch wenn 20 Jahre lang die Erzieher auf einen eingeredet haben, jeder, der heute Abend hier sitzt, der kann den Satz widerlegen. Wenn ihm irgendein Argument eingeleuchtet hat, dann macht er es sich zu eigen. Wenn es ihm nicht einleuchtet, dann hat er eigene Gründe dafür, warum er sich das nicht zu eigen macht. In jedem Fall ist es aber seine geistige Tat und nicht die fortdauernde Wirkung einer Tradition aus Erziehung. Den Gedanken erwähne ich jetzt zum Schluss und damit komme ich auch zum Schluss. Weil diese verkehrte Vorstellung von der Erziehung als Determination manche kritische Menschen auf ein schiefes Gleis bringt. Die sind nämlich der Auffassung, die Welt könnte eigentlich besser sein, wenn man die Kinder zu kritischen, sagen wir einmal kritischen und umweltbewussten Menschen erziehen täte. Bei den Erwachsenen, da ist ja Hopfen und Malz verloren. Die sind durch Erziehung so festgelegt und determiniert. Da darf man keine Änderung mehr erwarten. Aber bei den Kindern, da ließe sich doch durch Erziehung eine andere Weichenstellung vornehmen, sodass sie zu kritischen oder umweltbewussten Menschen werden. Solche Reflexionen sind aufgekommen, zum Beispiel bei dieser BSE-Affäre. So weit gesteckt ist ja der Veränderungsbedarf nicht, den solche Menschen überhaupt anpeilen. Aber so etwas kam auf beim Thema Umwelt. Da gab es zum Beispiel die Diagnose, ja, wer für 5 Euro ein Kilo Fleisch erwartet, der ist ja quasi schon mit seiner raffgierigen Einstellung der Grund dafür, dass BSE über den Tresen gereicht wird. Da muss man doch schon verdorbenes Fleisch anbieten, wo beim Futter gespart worden ist. Wer so argumentiert, sagt, was die Folge einer Geldrechnung ist. Die Produzenten sparen bei den Futterkosten, um ihren Profit beim Verkauf zu steigern. Ist in Wirklichkeit aus einer Einstellung des Kunden geboren, der geizt beim Preis, den er für Fleisch zu zahlen bereit ist. Das stimmt zwar hinten und vorne nicht, weil der Kunde gar nicht das BSE bestellt hat. Und das stimmt auch nach der anderen Richtung nicht, dass der Kunde die Hoheit hätte, anders zu verfahren, weil das Budget, aus dem er den Preis bezahlen muss. Das kann ja in so einer Wachstumsnation wie Deutschland nie klein genug ausfallen. Der Lohn muss ja immer gegen Null gehen bei uns. Deswegen sind ja auch die Biomärkte nur so ein Splitterprodukt am Markt. Also, es ist unwahr, sich überhaupt das, was man als Skandal ins Auge fasst, ich nehme jetzt den Umweltskandal BSE, vorzustellen als die Folge falscher Einstellungen der Menschen, die korrigiert werden müssten durch eine andere oder neue Erziehung. Aber wenn man schon diese falsche Diagnose fasst, ja, und sagt, das ist eine Folge der Einstellung, dass in dieser Umweltfrage so viel auf die schiefe Bahn kommt. Dann müsste man auch sagen, wenn die Einstellung das Übel ist, dann müsste man bei allen die Einstellung korrigieren. Wieso denn nur bei den Kindern? Auf diesen Unsinn kommt man überhaupt nur, weil man an die Determination glaubt und meint, der Erwachsene kann aus seiner Haut nicht raus und die Kleinen könnte man noch zu einem Ideal hin manipulieren, das einem selber vorschwebt. Insofern enthält die ganze Frage, kann Erziehung die Welt verbessern, einen doppelten Irrtum. Einerseits, der erste Irrtum, die Erziehung bei allem Willen zur Manipulation schafft nicht, Bewusstsein und Einstellungen zu determinieren. Das ist und bleibt immer noch ein Urteil und der geistige Besitzstand, den Leute sich selber zulegen und einleuchten lassen. Und andererseits, das ist der zweite Irrtum, der Kapitalismus ist eben nicht sowas wie die Resultante von Einstellungen. Das ist kein Wunschkonzert. Einwände verdient der Kapitalismus jede Menge, aber die sind den großen wie den kleinen Leuten zu sagen, damit die Welt nicht bleibt, wie sie ist. Und damit mache ich mal Schluss.